Es ist ja einfach gut, dass man sich prophylaktisch testen kann, ob man es nicht hat oder die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist. Und das ist eine Riesenbefreiung, zumal ja gerade das mit den Impfungen überhaupt nicht so vorangeht, wie wir uns das alle wünschen.
Noch im Januar könnte es Corona-Selbsttests für uns alle geben. Die funktionieren dann etwas anders als die Tests, die aktuell so eingesetzt werden, sollen aber in der Pandemie viel bringen. Außerdem sprechen wir hier im Podcast über ein komplett Corona-freies Altenheim in Duisburg und die Geschichten dahinter. Ich bin Florian Pustlauk. Hi.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Bevor wir anfangen, einmal noch der kurze Hinweis, dass wir uns weiter freuen über euer Feedback. Wie findet ihr den Podcast? Wie findet ihr das Format? Ihr könnt uns gerne schreiben. Wenn ihr was anderes noch hören möchtet, eure Ideen, alles an aufwacher@rp-online.de. Wir lesen wirklich jede Mail durch und sprechen da auch drüber bei uns im Team. Und ansonsten, wenn wir euch einfach gefallen, dann empfehlt uns gerne weiter. Da haben wir natürlich auch was von. Viele von euch wurden bestimmt schon mal auf das Coronavirus getestet. Ich habe auch schon ein paar Tests hinter mir. Einmal den PCR-Test nach einem direkten Corona-Kontakt und ein paar Mal schon den Antigen-Schnelltest. Zum Glück war das immer alles negativ. Immer musste aber geschultes Personal den Test durchführen. Selbst durfte ich das nicht machen. Und das könnte sich bald ändern, erwartet der Apothekerverband Rheinland. Ende Januar könnten nämlich Corona-Selbsttests für zu Hause erlaubt werden. Antje Höning berichtet darüber exklusiv in der Rheinischen Post. Hi Antje. Wie sollen diese neuen Tests denn funktionieren?
Ja, bisher war das ja so, dass die Leute Abstriche bekommen haben im Rachen mit einem Wattestäbchen. Und da hat man gesagt, das kann niemand an sich selbst durchführen, weil der wegen des Würgereizes nicht tief genug reingeht. Jetzt soll es andere Tests geben und die funktionieren so, dass man gurgelt und spuckt, was natürlich einfacher möglich ist. Und die sind so sensitiv, dass sie auch auf die so erzeugten Proben reagieren können. Das sind die technisch neuen Tests, die da jetzt kommen sollen.
Aha, und das, was man ausspuckt, wird dann getestet?
Genau, so ist der Plan.
Okay, und wie sicher ist das Ergebnis dieser Tests?
Also der Goldstandard unter den Tests ist nach wie vor dieser PCR-Test, der in Laboren gemacht wird, wo Viren gezüchtet werden und dann geguckt wird, wie stark die Belastung ist. Aber die bisherigen Corona-Schnelltests haben ja auch schon eine ganz ordentliche Sensitivität gehabt. Und diese Gurgel- und Spuckteste dürften so ähnlich sein. Jedenfalls wird empfohlen, dass wenn man einen positiven Test hatte, dass man dann doch nochmal in so ein Testzentrum geht, um einen PCR-Test machen zu lassen, um das Ergebnis zu bestätigen. Aber es ist ja einfach gut, dass man sich prophylaktisch testen kann, ob man es nicht hat oder die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist, dass man es nicht hat. Und das ist echt eine Riesenbefreiung, kann das werden, zumal ja gerade das mit den Impfungen überhaupt nicht so vorangeht, wie wir uns das alle wünschen.
Ja, das stimmt wohl. Ende Januar soll es diese Tests in der Apotheke geben. Was muss da vorher noch passieren?
Ja, die Tests werden gerade entwickelt oder sind dabei, auf den Markt gebracht zu werden. Das scheint ganz gut zu laufen. Aber es muss auch von dem Staat her was geregelt werden. Es gibt nämlich eine ganz schreckliche Medizinprodukteabgabenverordnung. Und danach war es bisher untersagt, dass solche Tests an Menschen zum Eigentest abgegeben wurden. Und diese Verordnung will der Gesundheitsminister jetzt aber ändern. Da liegt uns auch der Entwurf für diese Verordnung vor, wo er reinschreibt, der Arztvorbehalt kann raus, dass solche Tests auch an Privatpersonen abgegeben werden dürfen über Apotheken oder auch über Drogeriemärkte. Und das muss also auf der regulatorischen Seite sich ändern. Naja, und dann müssen die Unternehmen eben auch schnell an den Start kommen und liefern und die Tests ausliefern.
Das ist ja für die Hersteller eine gute Sache, oder?
Ja, für die Hersteller ist es gut, aber die arbeiten ja seit langem auf breiter Front dabei, die Tests zu machen. Die werden ja auch immer verbessert und verfeinert. Toll ist es einfach aber auch später, wenn man sich die ganzen Anwendungsgebiete überlegt. Also wenn du deine Oma besuchst, kannst du dich vorher testen lassen. Wenn du auch im Büro sagst, wir müssen mal wieder ein Meeting machen, das jenseits von online ist, lässt du alle vorher testen. Du könntest in den Schulen viel mehr Testungen durchführen und damit die Basis schaffen, die Schulen schneller wieder zu öffnen oder in Kitas. Also gerade wenn das Impfen nicht klappt, finde ich, ist es ein super Ausweg, um schneller aus diesem lähmenden Lockdown rauszukommen und trotzdem mehr Leute rauszufischen, die es unerkannt haben und weiterschleppen, das Virus.
Da gibt es also ganz viele Anwendungsbereiche. Wäre es da nicht vielleicht sinnvoll, diese Tests einfach an alle gratis auszuteilen? Dann könnte man ja auch ganz viele Dinge wieder tun, ne? Und die Wirtschaft zum Beispiel wieder herauffahren.
Ja, das wäre eine feine Sache. Also umsonst wird es sie nicht geben. Der Apothekerverband im Nordrhein, der da schon einen ziemlich guten Überblick hat, der glaubt, es kostet 10 bis 15 Euro so ein Test in der Apotheke. Und die Hersteller sind ja keine karitativen Einrichtungen. Die müssen für ihr Geschäft natürlich auch entsprechend entlohnt werden. Das heißt, umsonst wird es sie nicht geben. Inwiefern der Staat dann diese Tests kauft, um zum Beispiel Lehrer oder Erzieher en gros zu testen, wäre ja eine sinnvolle Überlegung. Oder auch, was mit Bedürftigen ist. Wenn man will, dass die Leute viel testen, muss man ihnen die zur Verfügung stellen oder die müssen erschwinglich sein. Wahrscheinlich wird es aber auch so sein wie immer in dieser Krise. Am Anfang kosten die Sachen alle irre viel und nachher geht's ja doch sehr günstig. Wenn wir uns an die FFP2-Masken erinnern, die haben ja auch mal ein Stück 8 Euro gekostet und kosten jetzt 1 Euro. Da ist dann auch mit der Zeit immer Luft nach unten, um das mal so zu sagen.
Ja, weiß man schon, welche Hersteller sich da auf dem Markt so tummeln?
Das weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich vermute mal, es sind die, die auch jetzt schon an der Technologie in der Breite arbeiten und die suchen sich immer neue Anwendungsgebiete aus.
Vielen Dank für deinen Besuch im Podcast, Antje. Den Artikel dazu findet ihr übrigens auf RP Online, verlinkt auch bei uns in den Shownotes. Es ist eigentlich traurig, dass wir über so ein Thema sprechen müssen. Es zeigt aber, wie schlimm diese Pandemie auch in NRW wütet. Wir blicken jetzt nach Duisburg, eine der landesweit von Corona am stärksten betroffenen Städte. Da gibt es allerdings ein Altenheim, wo das Virus bisher keine Chance hatte. Nicht ein einziger Test im Malteserstift St. Johannes war bislang positiv. Alexander Triesch berichtet für die RP aus Duisburg. Hi.
Hallo.
Wie ist die Lage denn aktuell bei euch?
Ja, sie ist besser geworden in den letzten Wochen. Also die Zahl der Fälle geht zurück und die Inzidenz sinkt auch. Aber es sterben natürlich immer noch Leute und die Zahl der Toten ist so pro Tag zwischen 3 und 8 oder sowas. Also es ist schon noch sehr angespannt. Es wird langsam besser, aber es ist immer noch nicht auf dem richtigen endgültigen Weg, wo man jetzt sagen könnte, okay, ist bald hier alles besser.
Erzähl uns doch mal von dieser bisher komplett Corona-freien Einrichtung.
Genau, das ist das Malteserstift St. Johannes heißt das Haus. Das liegt im Duisburger Westen und gehört den Maltesern. Dort gab es noch nie einen Corona-Fall, zumindest hat man noch nie in einem Test einen feststellen können. Ja, so richtig wissen die dort auch nicht, woran das liegt. Da gibt es jetzt auch nicht besonders strenge Regeln oder so. Alle anderen Häuser der Malteser haben ähnlich strenge Regeln und dort gab es Fälle in Duisburg. Und das ist das einzige Haus der Malteser, wo es gar keinen Fall gab. Und ich habe lange mit dem Heimleiter gesprochen, er kann sich das auch nicht erklären und glaubt einfach, dass das nur großes Glück war.
Mhm. Und was glaubst du?
Ja, also da würde ich ihm jetzt auch mal zustimmen. Also ich hatte aber auch das Gefühl, dass man dort schon sich sehr stark um die Bewohner kümmert und das auch schon sehr wichtig ist, dort die Regeln einzuhalten. Es gibt vor dem Heim auch ein Schnelltestzentrum. Das steht dort seit Dezember letzten Jahres und jeder Besucher muss dort tatsächlich jeden Tag einen Test machen. Es soll auch andere Heime geben, wo das nicht so ist. Da muss man dann zwar auch einen Test machen, aber dann kann man am nächsten Tag nochmal kommen und den Test vom Tag zuvor mitbringen. Und dann reicht das auch. Ja, also ich würde sagen, natürlich ist es wahrscheinlich Glück und gut, dass das zumindest eine gute Geschichte mal ist.
Absolut. Du hast ja auch in der Einrichtung Doris Mann kennengelernt. Wer ist das?
Ja, Doris Mann ist 71 Jahre alt und wohnt seit etwa 2 Jahren im St. Johannes in Duisburg. Sie hat auch eine schwere Lungenerkrankung. Sie kann nicht mehr alleine richtig atmen und braucht dafür eine Sauerstoffflasche. Das heißt, wenn sie sich mit Corona infizieren würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie vielleicht einen schweren bis sogar sehr schweren Verlauf hätte. Interessanterweise macht sie sich da aber gar nicht so viele Sorgen. Also ich habe sie jetzt nicht ängstlich erlebt oder dass sie sich da jetzt täglich Gedanken drüber machen würde, was dann passieren würde. Eigentlich eine sehr optimistische alte Dame, die wirklich jetzt so das Beste daraus machen will.
Und wie verbringt sie so ihre Tage in der Krise? Viel ist ja nicht möglich.
Ja, es ist jetzt ja auch nicht so, dass die da alle isoliert in ihren Zimmern leben. Man darf sich trotzdem mit anderen Bewohnern treffen, die auf der gleichen Etage wohnen. Also die hat dort auch Freunde gefunden. Ihr Mann lebt auch dort. Und die können sich etageweise trotzdem treffen, zusammen essen, zusammen Kreuzworträtsel machen. Es gibt auch eine Kapelle, die offen ist. Man darf auch sogar rausgehen und spazieren im Innenhof. Und die Pfleger kümmern sich da auch wirklich gut, hatte ich zumindest den Eindruck. Also das ist jetzt nicht so, dass die da alle in ihren Zimmern sitzen und nicht raus dürfen.
Es ist ja auch so, dass die Bewohner mittlerweile Besuch kriegen dürfen, oder?
Genau, Besuch dürfen sie kriegen, sogar täglich. Aber Frau Mann bekommt jetzt zumindest von ihrer Tochter keinen Besuch mehr. Die ist nämlich schwanger. Dort haben die dann entschieden, dass es dann besser wäre, wenn sie sich erstmal nicht weiter treffen. Ja, aber im Prinzip ist die Frau jetzt nicht einsam.
Okay, und was nimmst du jetzt von dieser besonderen Geschichte aus Duisburg mit?
Ja, also insgesamt würde ich sagen, den Optimismus der Leute dort. Am Ende ist es vermutlich einfach wirklich Glück und das kann ja auch jederzeit schiefgehen. Und da muss nur ein Mitarbeiter oder ein Besucher doch irgendwie vielleicht ohne Symptome infiziert sein und da reinkommen und das vielleicht einen falschen Test, der das jetzt am Ende nicht anzeigt. Und schon können da ja Dutzende Leute infiziert werden. Und ich meine, die Bewohner dort sind alle sehr alt, viele sind krank. Das kann ja schon echt gefährlich werden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dort jetzt eigentlich niemand wirklich Angst hat. Also die leben dort einfach ihr Leben. Viele wissen auch, dass das jetzt halt dort ihr Leben ist und sie vermutlich nicht mehr nach Hause kommen irgendwann. Und die machen einfach das Beste draus.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es bei Malteserstift St. Johannes in Duisburg weiter so gut läuft. Alexander Triesch, vielen Dank dir.
Gerne.
Und das könnte euch auch noch interessieren. Die AfD sorgte letzte Woche für politische Aufregung ganz abseits von Corona, und zwar mit Klagen und Eilanträgen gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Damit will die Partei erreichen, dass sie nicht mehr als Verdachtsfall eingestuft werden soll. Heute wird die vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln dazu erwartet. Dort waren die Klagen eingegangen. Es dauert bekanntlich noch länger, bis die Impfzentren in NRW an den Start gehen. Am 8. Februar soll es ja inzwischen soweit sein. Aber jetzt werden die ersten Terminvereinbarungen dafür verschickt an Senioren über 80, die nicht in Alten- und Pflegeheimen wohnen. Damit können dann die Termine gemacht werden. Das geht entweder telefonisch oder online. Einfach so, ohne offizielles Schreiben, können die Termine weiter nicht gemacht werden. In unserem Nachbarland Niederlande haben verschärfte Corona-Maßnahmen für massive Proteste gesorgt. Dabei kam es in Amsterdam und Eindhoven auch zu Krawallen, die von der Polizei unter anderem mit Wasserwerfern aufgelöst werden mussten. Seit Samstagabend gilt nämlich eine neue Ausgangssperre in den Niederlanden. Menschen müssen von 21 Uhr bis 4.30 Uhr morgens in ihren Wohnungen bleiben. Seit ein paar Tagen läuft der Testversuch mit Tasern bei einigen Polizeibehörden. Am Sonntag wurde dieses Gerät in Düsseldorf wohl das erste Mal erfolgreich eingesetzt. Und zwar wollte sich im Stadtteil Oberbilk ein Mann das Leben nehmen und sich mit einem Messer tödlich verletzen. Die Polizisten setzten den Taser ein, konnten so den Mann überwältigen und unverletzt in eine Psychiatrie bringen. Die Taser werden derzeit von 400 Beamten in NRW erprobt. Sie können Menschen bewegungsunfähig machen und sollen so Polizisten zum Beispiel auch schützen, ohne dass von einer Schusswaffe Gebrauch gemacht werden muss. Gleich mehrfach könnte es heute Kampfansagen und Kritik in Richtung der schwarz-gelben Landesregierung geben. Zwei NRW-Oppositionsparteien treten nämlich vor die Presse. Einmal die Grünen. Die NRW-Vorsitzenden Mona Neubauer und Felix Banasack geben eine Pressekonferenz zum Jahresauftakt. Außerdem will sich der stellvertretende SPD-Fraktionschef Jochen Ott zur NRW-Schulpolitik äußern. Heute soll das Urteil nach einem Mord an einer Schülerin in Dortmund vor 27 Jahren verkündet werden. Letzte Woche wurden bereits die Plädoyers gehalten. Angeklagt ist ein heute 56-jähriger Mann, der die Tat bislang abstreitet. Er wurde 2018 festgenommen, nachdem er bei DNA-Analysen aufgefallen war. Seit Anfang letzten Jahres läuft der Prozess. Die 16-jährige Schülerin war im Herbst 1992 in Dortmund auf dem Heimweg abends erwürgt und auf dem Schulgelände versteckt worden. Das Wetter startet etwas ruhiger in die neue Woche. Am Wochenende kam ja fast überall in NRW ordentlich Schnee runter. Bleibt zwar auch recht kühl bei 1 bis 3 Grad, aber jetzt kann es stellenweise nur noch ein paar Flocken geben. Nicht mehr so viel. Dazu lockert es zwischendurch auch mal auf, zeigt sich die Sonne auch mal. In den Nächten gibt es weiter Frost, der bleibt meist bis in den Vormittag rein. Auch Dienstag geht es in höheren Lagen mit Schnee weiter. Weiter unten regnet es eher bei 0 bis 4 Grad. Richtung Mitte der Woche wird es dann langsam etwas milder in ganz NRW. Das war der Aufwacher am 25. Januar 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de euer Feedback. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut. Ciao.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de